Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Kinder und Jugendliche mit zeitgenössischem Tanz vertraut zu machen, das ist eine der Leidenschaften von Canan Erek. Die deutsch-türkische Tänzerin und Choreografin hat gerade in Berlin eines der führenden Festivals für diese Zielgruppe kuratiert. Das heißt Purple, und damit herzlich willkommen, Canan Erek.
Hallo.
Purple, das ist ja die Farbe lila. Wofür steht der Festivalname?
Genau, die Farbe entsteht ja zwischen dem, also durch die Mischung von Pink und Blau. Der Überlegung, eine Namenfindung ist ja immer schwierig. Mhm. Und da Tanz leider immer mehrheitlich für die Mädchengruppe angesehen wird, war mir wichtig, das zumindest in der symbolischen deutlich zu machen, dass das Festival sowohl für Mädchen wie für Jungs geplant ist. Und da haben wir gedacht, die Mischung ist es. Und Purple fand ich von der klänglichen her schöner als lila. Mhm. Deshalb haben wir uns für die Name entschieden.
Ihr eigener Weg hat aber schon mit Rosa begonnen, oder? Als Ballettschülerin in Ankara?
Allerdings, ja. Mit 6 ging das los. Und ich war in den ersten 8 bis 9 Jahren auch in diesem Ballettuniversum drin.
Mit Spitzenschüchen und Tütü.
Ja, alles drumherum.
Und Dutt.
Ja, das war auch sozusagen das, was gab. Also es gab ja nichts anderes, und dementsprechend wollte ich damals eine Ballerina werden, das stimmt.
Deutschlandfunk Kultur in dieser Stunde mit der Tänzerin und Choreografin Canan Erek. Zeitgenössischer Tanz für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Das ist ja noch immer eine Nischenkunst. Kein Vergleich mit dem in Deutschland sehr starken Kinder- und Jugendtheater. Auch beim Ballett hat man Kinder irgendwie mit im Blick. Insofern ist Canan Erek eine Pionierin, denn sie versucht, Kinder und Jugendliche für den zeitgenössischen Tanz zu begeistern. Viele junge Menschen, Frau Erek, können sich unter zeitgenössischem Tanz vielleicht gar nichts vorstellen. Wo und wie setzen Sie da an?
Genau das war auch eine meiner Beweggründe. Auch schon allein dieses Wort zeitgenössisch ist ja sehr sperrig. Viele Erwachsene auch weichen lieber zu modernen Tanz, wobei wir wissen natürlich, moderne Tanz hat ja auch eine eigene Epoche. Ich setze da ein, oder ich liebe junges Publikum deswegen, weil sie so unvorgenommen hinkommen, und dieser lebendige Austausch ermöglicht auch für sie andere Sehgewohnheiten, ohne groß vorbereitend sozusagen anzubieten. Dennoch, wir bieten auch im Festival nachbereitende Workshops oder Gespräche, um diese Gesehene doch reflektieren zu können. Und das unterscheidet sich natürlich auch je nach Altersgruppe, ob das eine Grundschulklasse ist oder Sekundar.
Mit dem Körper können im zeitgenössischen Tanz ja sämtliche Gefühle ausgedrückt werden. Freude, Trauer, Wut, Angst. Das kann Kinder ganz unmittelbar berühren. Dafür ist nicht wie im Theater Sprache nötig. Eigentlich ist es viel leichter.
Genau, nur halt etwas ungewohnter, weil viele Kinder, wenn sie Theater hören, auch wenn sie noch nie im Theater waren, können sie sich darunter was vorstellen, im Vergleich zum Tanz. Bei Tanz wird entweder diese Ballettebene als Symbol, kommt es vor, sozusagen.
Schneewittchen.
Genau, oder Nussknacker, das, also alles die Weihnachtsprogramm, sage ich mal. Oder eben Hip-Hop und Urban Dance, was natürlich zum Jugendkultur dazugehört. Und wir versuchen unser Programm auch tatsächlich zeitgenössisch im Sinne von, es gibt ja auch großartige Stücke, die Urban Dance, Hip-Hop sozusagen als Element mit einbeziehen und auf die Bühne bringen, versuchen wir diesen Vielfalt auch wieder zu spiegeln.
Das heißt, hier können ja eigentlich auch alle erreicht werden, alle unabhängig von ihrem Bildungsstand.
Genau, das ist auch sehr wichtig. Deswegen adressieren wir unser Festival auch hauptsächlich an Schulklassen. Es findet ja am Vormittag statt, weil ich der Überzeugung bin, dass durch die Schulklassen in Berlin, die ja so divers sind, wir dann demzufolge auch ein diverses Publikum erreichen. Und ich persönlich hatte ja auch viele Jahre in Schulen gearbeitet. Also das war meine Beobachtung. Und ja, das freut mich, wenn Klassen von Marzahn, von Steglitz, von Spandau, sonst woher zum Festival kommen.
Sie reden vom Festival Purple, internationaler Tanz, zeitgenössischer Tanz für junges Publikum in Berlin. Das geht noch bis zum 4. Juni. Kommen wir im Detail noch drauf. Ich bleibe noch einen Moment allgemeiner bei diesem Heranführen von Kindern und Jugendlichen an den zeitgenössischen Tanz. Weil im klassischen Ballett, wenn wir das jetzt dem gegenüberstellen, da werden eben Märchen und Geschichten erzählt. Im zeitgenössischen Tanz geht es ja eher um assoziative Bilder zu Themen aus dem Alltag, aus dem Leben. Also, was weiß ich, dem ersten Schultag, Mobbing, die erste Liebe. Das können ja alles so Themen sein, mit denen man Kinder und Jugendliche da erreicht. Ist das auch Ihre Erfahrung beim Kuratieren, eher da zu gucken, welche Themen liegen da so auf der Hand oder welche Themen, mit welchen Themen kann ich mich ranwagen an die Kinder und Jugendlichen?
Sowohl das wie auch die Magie von den abstrakten Kunst, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, umso jünger die Kinder sind, also unser Festival richtet sich ja oder widmet sich für die Altersgruppe 6+, umso jünger die sind, 6, 7, 8, 9, 10, umso kreativer sind die auch beim Zuschauen. Also die haben überhaupt nicht diesen Berührungsängste, was manche Erwachsene haben, wenn es in die Abstraktion geht, dass man sagt, das verstehe ich nicht. Mhm. Also das nicht zu erleben, ermuntert mich auch, nicht nur thematisch nach Stücken zu schauen, sondern tatsächlich in der Abstraktion liegt ja eigentlich auch eine kommunikative Ebene. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, dass die Kinder viel zugänglicher sind und gar kein Problem haben damit und sich ihre eigene Geschichte oder Thema da drin reininterpretieren.
Vielleicht sind die auch noch unbefangener, was den Ausdruck des eigenen Körpers angeht, noch nicht so bewertend, noch weniger Scham.
Genau, diese Offenheit ermöglicht uns Künstlerinnen auch, da wirklich neues Denken, neue Angebote zu machen, die jetzt von der konventionellen Kindertheater oder diese Gedanke, ja, das könnte die interessieren und das vielleicht eher nicht. Nicht so eine thematische Auswahl. Das ist nicht im Vordergrund, ehrlich gesagt.
Im Theater gibt es ja diese klare Trennung zwischen Kinder- und Jugendtheater auf der einen Seite und dem Erwachsenentheater auf der anderen. Wie ist das im zeitgenössischen Tanz?
Die Frage kann ich jetzt erstmal deutschlandweit beantworten oder versuche ich es zumindest. Im Vergleich zu Theater gibt es tatsächlich in den letzten 5, 6 Jahren mehrheitlich Aktivitäten, auch Vorstellungen und Festivals dahingehend, wenn wir es vergleichen mit Niederlanden oder skandinavischen Ländern. Und die Move sozusagen kommt eigentlich von der freien Szene.
Das heißt, es sind Profigruppen, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder arbeiten.
Genau, also wir laden ja ausschließlich professionelle Tanzkompanien, die entweder explizit ein Stück erarbeitet haben für junges Publikum oder eben ein Stück bereits haben, wo ich der Meinung bin, dass das unbedingt gezeigt werden soll in so einer Plattform. Mhm. Also wir sind in den letzten Jahren ist es wirklich vieles passiert. Nicht nur Purple, es gibt auch in Berlin andere Aktivitäten, andere Partner, mit denen wir auch kooperieren seit Jahren. Also gemeinsam bewegen wir etwas nach vorwärts.
Zum Beispiel ist die Tänzerin und Choreografin Isabel Schad in diesem Jahr beim Purple Festival vertreten. Wirklich eine der interessantesten Frauen, die derzeit den zeitgenössischen Tanz prägen. Toll, dass Kinder und Jugendliche so eine Arbeit dann auch kennenlernen können. Und Sie selbst, Janan Erek, sind beim Festival auch mit einer neuen Produktion vertreten. Autoplay heißt das Stück. Hier wird das Publikum selbst zum Akteur, also ein immersives Projekt. Was machen Sie da?
Genau, das nenne ich mein Corona-Stück. Die Arbeit habe ich mit meiner Kollegin Jochen Roller gemeinsam konzipiert. Und tatsächlich, die Idee war, als diese ganze Regulierung kam mit Distanzen, hatte ich gedacht, okay, dann machen wir eben ein Stück ohne Tänzern. Also, sondern laden diejenigen, explizit nur eine Schulklasse in dem Fall, da sie ja als geschlossene Gesellschaft irgendwo hingehen dürften, und machen aus denen TänzerInnen. Also da wird durch die Kopfhörer gewisse Anweisungen gegeben.
Also die Klasse kommt in einen Raum, setzt Kopfhörer auf?
Genau. Also dieser Raum ist allerdings doch ein Theaterraum. Das war uns wichtig, dass das nicht jetzt nur auf dem auditiven Ebene bleibt. Es ist ein Theaterraum mit paar Special Effects und es ist tatsächlich eine Blackbox, wo die Besucherinnen, in dem Fall die Schulklasse, alleine auf sich gestellt ist und durch die Kopfhörer hören sie wie so eine Einladung, dass sie jetzt gemeinsam was erleben könnten und es gibt ein paar choreografische Anweisungen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass sie im Kreis anfangen sollen, weil im Kreis sieht man sich am besten. Also uns war es auch wichtig, diese Missing Link, also diese soziale Ebene, die ja schwierig war in den letzten 2 Jahren, innerhalb in einem choreografischen Format wiederzuspiegeln, dass sie sich doch näher kommen, aber doch nicht so nah. Also es gibt so ein paar witzige Ansagen da drin auch. Und sie...
Ja, was ist denn witzig?
Sie behalten auch ihre FFP2-Masken. Noch besser, also das ist ein bisschen Spoilern, aber wenn sie kommen, bekommen sie Masken, die sie selber wie Kostüme basteln können. Die verändern die Masken und dann tragen sie das. Und das ist sozusagen die erste Stufe, denen das Gefühl zu geben, ihr seid jetzt die Performerin, da ist sonst niemand zu sehen.
Also sie bringen diese Gruppe in Bewegung und das ist dann natürlich jedes Mal ein anderes Stück.
Genau, somit bleibt es wirklich sehr spannend, auch jedes Mal für uns, die wir dann quasi von einer Ecke zuschauen dürfen. Aber ansonsten wird, sie sind auf sich alleine gestellt.
Aufgewachsen ist die Tänzerin und Choreografin Janan Erek in den 1970er Jahren in Ankara. Das war vermutlich nicht gang und gäbe, da als Mädchen zum Ballettunterricht zu gehen.
Ja, also Ankara ist eine Großstadt. Ich sage mal, ich bin ein Großstadtgöre. Da war tatsächlich eine einzige Ballettschule und da war ich.
Wie kam das?
Meine Mutter hat mich wohl dahin gebracht mit 6. Also wir hatten natürlich dort auch schon bereits Staatsoper, Ballett. Das hat ja seine Anfänge in den späten 50ern gehabt in der Türkei. Es war natürlich jetzt nicht weit verbreitet, aber existiert.
Und hat Ihnen das gefallen, so eine kleine Ballerina da zu sein?
Also ich hatte Glück tatsächlich zwischen 6 und 8, 9 Jahren, das war nicht eine rigide Ballettschule, wie man sich vielleicht vorstellen kann, sondern eine sehr, heutzutage würde man sagen, kreative Kindertanz dazu. Ab 10 war das mehr technisch und Spitzenschuh etc. Und da war ich schon sowieso Feuer und Flamme. Also mit 10 hatte ich mich quasi entschieden, dass ich das für immer machen möchte.
Mhm. Viele Jahre in Ankara haben Sie dann getanzt. Dann ist die Familie nach Istanbul gezogen. Gab es da schon mehr zu entdecken als Ballett?
Genau, ich bin dann 2 Jahre später gezogen, weil ich eben in Istanbul noch nicht die Andock-Stelle gefunden hatte. Aber dann, ja, durch den Wechsel kam ich auch in Berührung mit Modern Dance, Jazz Dance und ich habe da auch in Musicals getanzt etc. Also und ja, nach dem Pubertieren war mein Weltbild auch etwas andere und habe auch festgestellt, dass das Ballerina-Dasein vielleicht doch nicht das ist, was ich machen möchte.
Ihre Eltern haben das ja anfangs als Hobby unterstützt, aber wie war das dann, als Sie gesagt haben, ich will nur das machen und nichts anderes?
Problematisch. Ja, ich habe das ja immer neben Schulausbildung gemacht und auch nach dem Gymnasium-Abitur habe ich Universität auch angefangen, also Alternativjournalismus. Konnte ich mir vorstellen, dachte, okay, das mache ich dann weiterhin parallel.
Den Eltern zuliebe?
So ungefähr, ja. Und es war dann auch klar für mich, dass in der Türkei damals, in 85, eigentlich keine andere Perspektive gab. Also wie ich erwähnt habe, es waren klassische Ballettkompanien, städtisch und weiter nichts. Aus dem Grund habe ich schon angefangen, mir Gedanken zu machen, wo ich dann sonst hingehen konnte. Und da war, der erste Gedanke war eigentlich England, London, weil ich auch Englisch kannte, sprechen konnte. Dann kam aber diese Coincidence, jetzt Jahre später kann man das so wirklich anekdotisch erzählen, dass ich durch eine deutsche Tanzlehrerin, die in Istanbul wohnte, über sie sozusagen die Arbeit von Pina Bausch kennengelernt habe, mit einer VHS-Kassette damals. Mhm. Und das war schon so eine Richtung schlagende
Was völlig Neues für Sie, diese Art von prägendem Tanztheater aus dem Wuppertal. Sie sind dann tatsächlich zum Bühnentanzstudium an die Folkwang-Schule in Essen gegangen. Pina Bausch hat dort unterrichtet. Mussten Sie ihr was vortanzen? Oder wie wurden Sie da Studentin?
Die Aufnahmeprüfung, also diese müsste man damals, ist immer noch so ein halbes Jahr vorher machen. Und sie war die Leiterin der Tanzabteilung. Demzufolge war sie auch bei diesen Aufnahmeprüfungen. Das waren 2 Tage hintereinander. Ganz viele Menschen, ich glaube, wir waren 400, 500. Und dann müsste man 3 Monate erstmal warten, ob man angenommen wurde oder nicht. Und in dem weiteren Verlauf, sie war immer wieder Präsenz, aber nicht unbedingt unterrichtend, sondern immer, wenn es um Semesterabschlüsse ging oder wenn man Choreografien selber erarbeitet hatte. Sie war sozusagen, ja, leitende Komitee, mehr oder minder.
Da sind Sie ja aber eigentlich ziemlich schnell dahin gekommen, wo Sie hin wollten. Das klingt sehr geradlinig. Was haben Sie von Pina Bausch gelernt?
Das Wichtigste war für mich nicht nur die ästhetische Herangehensweise, sondern die Philosophie dahinter, dass man die Tänzerin oder Tänzer als Mensch auf der Bühne erleben durfte. Weil klassischem Ballett geht es ja doch sehr viel darum, bestimmte Kategorien, also körperliche Größen etc. Hineinzupassen. Und diese Individualität war wohl das, was ich auch vermisst hatte.
Deswegen, junge und alte Tänzerinnen.
Jung,
dicke,
alt,
dünne,
dick,
groß und klein.
Exakt. Also das war die größte Befreiung im Geiste, würde ich sagen. Und wenn der Geist befreit ist, dann kann man auch sich körperlich befreien. Das war das, was ich von dem Studium als wertvollste Geschenk mitgenommen habe. Mhm.
Pina Bausch soll Ihnen geraten haben, noch ein Choreografiestudium draufzulegen. Das haben Sie auch gemacht. Sind nach Berlin gegangen als erste Studentin aus dem nicht-sozialistischen Ausland an der Ostberliner Ernst-Busch-Hochschule. Warum zu diesem Zeitpunkt, 1990, diese Hochschule?
Also mein Beweggrund war jetzt, Essen mochte ich nicht so sehr als Lebensort und Berlin schon. Ich habe damals schon als Studentin auch nach Berlin quasi gepilgert, wenn ich Zeit hatte. Deswegen war es für mich die erste Entscheidung, ich will nach Berlin. Und dann habe ich tatsächlich nach der Wende diesen Studiengang entdeckt. Die war ja auch die einzige. Also nach wie vor existiert dieser Studiengang. Und mit der Choreografie wollte ich weitermachen. Hätte ich wahrscheinlich auch ohne das Studium weitergemacht. Aber da kam das eine zum anderen. Und ja, dann habe ich mich dort beworben.
Waren Sie da die Exotin?
Schon ein bisschen. Also es war auch für mich wie so eine zweite Stufe des Integrations, weil nach 4 Jahren konnte ich dann auch Deutsch sprechen einigermaßen. Und von Westdeutschland kommend in die Ostberliner Kulturszene einzutauchen, das war durchaus interessant, aber auch etwas konfliktbeladen für mich, weil das war ja schon, also die Verständnis war eine ganz andere damals. Bis ich das dann verstanden habe, ging auch noch mal 4 Jahre vorbei.
Wie haben Sie Ihr Leben, das Doppelstudium über so viele Jahre finanziert?
Ja, in Essen, das war noch schwieriger, weil damals gesetzlich hatte ich auch keine Arbeitserlaubnis, dass ich arbeiten konnte. Somit, also nur in Semesterferien war das mir erlaubt. Ja, ich habe in Semesterferien eigentlich alles Mögliche gemacht, von Fabrikarbeit bis Großküche. Also alles, was auch nicht mit Sprache zusammenhing. Mhm. Und dann des Weiteren typische Studentenjobs wie Kellnern etc., wo ich dann halt Deutsch sprechen konnte. Das war... Also im Nachhinein ist man ja immer stärker. Es waren keine einfachen Jahre, auch diesen Druck immer zu spüren, dass wenn ich das selber nicht schaffe, dass ich auch keine Unterstützung, also BAföG und so weiter durfte ich ja auch nicht als türkische Staatsbürgerin. Und von meiner Familienseite, die waren auch nicht in der Lage, jetzt mich finanziell zu unterstützen.
Es gab noch einen schönen Job, den haben Sie jetzt unterschlagen, nämlich Sie haben junge Eiskunstläuferinnen.
Genau, das kam dann in Berlin
unterrichtet.
Dazu.
Mit Ballett, ne? Balance brauchen die?
Genau, also Ballett und auch durchaus ein bisschen modern. Ich war noch nie auf dem Eis, aber ich musste auch nicht. Das war eine Kaderschule. Da habe ich tatsächlich 20 Stunden die Woche, ich glaube, das waren 3 Jahre durchgehend. Das war, wo ich mein Geld verdient habe.
Canan Erek leitet inzwischen nicht nur das Purple Festival für junges Publikum in Berlin, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, sondern auch das Festival Tanz Heilbronn im Großen Theater der Stadt. Ist gerade jetzt, letzten Sonntag, zu Ende gegangen. Heilbronn haben viele jetzt für den zeitgenössischen Tanz ja nicht unbedingt als Mekka auf dem Schirm. Welche Rolle spielt dieses Festival im zeitgenössischen Tanz?
Das Festival an sich, Tanz Heilbronn, existiert seit 2009. Allerdings davor, vor dem Festival, gab es dort auch Heilbronner Tanztage. Also wenn man noch zurückkramt, sozusagen in den Anfang 90ern, genau, hat es angefangen, obwohl das Haus keine eigene Tanzensemble hat. Offensichtlich ist ein Interesse da und ich muss sagen, ich war überwältigt von dem begeisterten Publikum und
Sind die Menschen. Leute zurückgekommen, ja, nach 2 Jahren Pandemie?
Ja, und zum Teil, also mindestens 50, 60 Menschen waren jeden Abend da. Mhm. Das ist toll, also sowas zu erleben. Und
2 Jahre musste das ja pausieren, das Festival, wegen Corona. Mhm. Da ist ja bei vielen Kompanien jetzt auch so eine Art Stau entstanden. Also die sind ausgebucht, weil Produktionen immer wieder weiter verschoben werden mussten. War das für Sie schwierig, da jetzt ein hochkarätiges Programm zu kuratieren?
Allerdings, weil meine diese Aufgabe habe ich letzten Mai bekommen oder zugesagt bekommen. Und dann hatte ich ja nur ein halbes Jahr, ein Programm zusammenzustellen, wo die Live-Vorstellungen wieder losgingen. Und ich habe den ganzen Herbst im Zügen verbracht und glücklicherweise tatsächlich 6, 7 Stücken insgesamt finden können, was ich toll fand. Und es war ja immer auch die Frage, ob die Companien, wie Sie erwähnt haben, in diesen 6 Tagen überhaupt Zeit haben. Ja, das eine hat anderen gepasst und ich bin total glücklich. Jetzt habe ich ein bisschen länger Zeit fürs nächste Jahr.
Mhm. Reagiert der zeitgenössische Tanz gerade auf das, was in der Welt passiert?
Durchaus, aber durch diesen Corona-Pausen-Jahren gab es auch interessanterweise Stücke, die vor Corona produziert waren und jetzt ganz anders gelesen werden oder in der Zuschauerperspektive. Und leider haben wir ja auch nicht noch den Krieg dazu bekommen. Also gerade in Heilbronn, die Eröffnungsstück, hat bei Menschen ganz andere Assoziationen hervorgehoben. Es war hochaktuell. Es war damals als angedockt an Klimakatastrophen gedachtes Stück. Und heute kann man das mit anderen Katastrophen zusammendenken. Also so bleibt es, dieses zeitgenössische Element durchaus es wandelt auch, dadurch, dass Tanz eine gewisse Offenheit mit sich bringt und nicht so ein konkretes Thema anschneidet. Aber ja, also sonst wäre es nicht zeitgenössisch, denke ich.
Sie haben eine Gruppe aus den Niederlanden eingeladen, Panama Pictures. Und das knüpft vielleicht ein bisschen an das, was wir über Pina Bausch gesprochen haben, die Diversität in einem Ensemble, Tänzerinnen und Akrobaten im Alter zwischen 30 und 60. Was machen die?
Und zwar sogar 69. Also wir haben es in dem Publikumsgespräch genauer erfahren. Da war auch Themensetzung Vergänglichkeit und Älterwerden. Und die Choreografin Pia Morton hatte die Idee, sozusagen anhand dieser Protagonist, der selber Tänzer ist oder war, auf die Bühne zu bringen und so eine Art seine Reflexion, da waren 4 andere Tänzer, das waren ausschließlich Männer, symbolisch zu reflektieren, wie auch die Rolle des verälternden Gesellschaft oder älter werdenden Mensch, die Rolle dessen, also ob sie ihren Platz finden können in Gesellschaft oder aber von dem dynamischen, schnelllebigen
ausgeschlossen werden.
Mhm. Und das war eine sehr ambivalente Erzählart.
Mhm. Das gab dann dazu auch Workshops, sowohl für junge Menschen, aber eben auch, Sie nannten das, glaube ich, Menschen im besten Alter.
Genau.
Was passiert in diesen Workshops für Menschen im besten Alter?
Also das war, muss ich sagen, auch einer der Höhepunkte. Dieser Workshop wurde in 2 Wochen ausgebucht. Wir konnten 30 Teilnehmende zulassen. Da wäre es aber bestimmt noch 60 gekommen. Wir hatten aber...
Was haben Sie da gemacht?
Das hat Nicole Bern-Caccivio geleitet. Sie hat das somatische Wissen, die sie auch hat, was wir in zeitgenössischem Tanz auch in den Techniken sehr viel benutzen. Dort hat sie angefangen, 5 Stunden ging das, bis zu Improvisation, bis zu eigene Choreografien entwickeln. Also die Menschen waren dort wirklich so begeistert, dass sie mich angesprochen haben, dass sie das nächste unbedingt haben wollen und bitteschön in nicht nur einen Tag, sondern 2 Tage. Also das war, und eine Dame hat es auch beschrieben, das hat Mut gemacht, dass man doch immer noch mit seinem Körper sich ausdrücken kann und bewegen kann und dass das sozusagen nichts Falsches drin ist. Also es ist eine Bestätigung des Daseins und Leben.
Arbeiten Sie in Ihren eigenen Produktionen eigentlich lieber solo als Tänzerin oder als Choreografin mit Gruppen und bringen andere zum Tanzen?
Sowohl wie auch. Also meine choreografische Karriere, sage ich mal, hat tatsächlich mit Solos angefangen. Nach dem Studium, die ersten 5, 6 Jahre, habe ich ausschließlich Soloarbeiten produziert und diese auch selber getanzt. Danach kam ich auf den Geschmack, nur Choreografin zu sein. Das finde ich auch nach wie vor sehr spannend. Ich meine, wenn man eine Soloarbeit macht, hat immer was persönliche Notwendigkeit, dass man wirklich was zu sagen hat oder was loswerden möchte. Während, wenn ich Gruppenstücke mache, da gehe ich tatsächlich von Ideen, Themensetzungen und dann suche ich mir die Menschen, die dazu das am besten verkörpern könnten. Also es ist eine unterschiedliche Herangehensweise. Mhm.
Und wie beginnt so ein Stück? Also beim Theater haben wir meist einen Text als Ausgangspunkt. Wie beginnt Ihre Arbeit an einem Stück?
Durch Gedankenfetzen, Ideen, manchmal auch, würde ich sagen, Tonalitäten, weil ich arbeite sehr gerne mit Komponistinnen, die auch mit mir gemeinsam das Stück entwickeln. Größtenteils arbeite ich auch ohne Musik, weil ich tatsächlich den Essenz von dem Bewegungsraum erstmal für mich klarstellen möchte. Und alles Weitere kommt sozusagen zusätzlich dazu, um das, was man darstellen möchte, zu unterstützen.
Teilweise auch an öffentlichen Orten, da habe ich Videos gesehen, auf Ihrer Homepage kann man sich noch angucken, wirklich sehr witzig, in Bürgerämtern, im Jobcenter, auf dem Flughafen, also alles so Warteräume, wo Leute sitzen und warten und nichts passiert und Sie füllen die Zeit, indem Sie da sehr junge Tänzerinnen und Tänzer sich in diesen Räumen bewegen lassen. Was war die Idee dafür?
Genau, das war die Dance Poetry, ging auch über 3 Jahre.
Dance Poetry.
Poetry. Mhm. Da war meine, also ich bin ja per se an Menschen interessiert und auch interessiert, was Tanz mit Menschen machen kann. Sowohl beim Zuschauen wie beim selber Tanzen oder Gemeinsames. Und in die Bürgerämtern oder in die Warteräume zu gehen, das ist jetzt schon so eine ohnmächtige Situation. Man wartet da, früher hatte man sogar Nummern gezogen, das ist ja nicht mehr so. Und ich wollte diesen gewissen toten Zeit in einem lebendigen umwandeln und deswegen und auch zu sehen, wie kann zeitgenössischer Tanz in so ganz alltäglichen Orten unerwartet, wenn es passiert, was das mit Menschen ausmacht. Also es war ein Experimentierfeld gleichzeitig.
Und wie haben die Leute reagiert?
Wir haben uns sehr viel Spaß gehabt, weil das war natürlich auch nicht vorhersehbar. Sehr überrascht, schockiert, manchmal genossen, dass sie gefragt haben, ob wir dann nochmal kommen würden, ob wir dann jeden Tag da sind. Manchmal kam man auch ins Gespräch, wo sie gesagt haben, was ist das eigentlich? Also das war ja auch per se nicht als Tanz zu kodieren, weil ja keine Musik da war und wir nur meistens so 10-minütigen Sequenzen, Interventionen gemacht haben. Und
über
dann,
die Stühle, über die Geländer.
Genau. Mhm. Also alles, was man eigentlich nicht machen darf.
Es kostet viel Zeit, sich als freie Künstlerin mit dem ausgeklügelten Fördersystem in Deutschland zu beschäftigen. Es gibt für den zeitgenössischen Tanz ja sehr, sehr viele verschiedene Fördertöpfe. Wie haben Sie sich da zurechtgefunden? Wie viel Zeit nimmt sowas ein als für eine freie Künstlerin?
Oh, viel zu viel oder die, also ja, Fördertöpfe lernt man schnell kennen. Das ist ja auch bezogen, wo man sich gerade befindet. Also in Berlin gibt es ja nicht so viele, muss ich ehrlich sagen. Und das Schwierige ist, das ist ein wiederholendes System, wo man halt Anträge in einem bestimmten Zeitraum stellen kann und in der Regel 3 bis 6 Monate warten muss, um dann die Ergebnisse zu erfahren. Und dann anfangs, also das ist so eine sehr langsam sich drehende Rad. Das, deswegen war zum Beispiel diese Bürgeramt-Idee, es war ja auch eine meiner Bedürfnisse, dass ich nicht diesen Zyklus bedienen wollte, immer Antrag stellen, warten und wenn es klappt, wieder machen. Das war auch eine Reaktion dazu.
Ich mache jetzt einfach.
Ja, und das war halt also eher spontan und wir bräuchten auch keine Proberäume und so weiter. Das war sehr erfrischend für alle, nicht nur für mich, aber auch für die beteiligten TänzerInnen. Einerseits, ja, also da ich auch mich ein bisschen auskenne, wie es in anderen Ländern ist, muss ich sagen, einerseits, man kann sich natürlich klagen, es nimmt viel Zeit in Anspruch und andererseits können wir auch froh sein, dass es überhaupt diese gibt. Also es gibt ja genug Länder, wo gar keine Kultur- und Kunstförderung stattfindet.
Die Türkei zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Haben Sie denn aber jetzt Ihren biografischen Faden in die Türkei doch nochmal aufgenommen im Laufe der Jahrzehnte? Denn inzwischen hat sich dort ja auch vermutlich eine zeitgenössische Tanzszene entwickelt.
Ja, also von meiner Seite gab es immer wieder Überlegungen und Versuche und in den 90ern gab es tatsächlich eine vielversprechende Entwicklung. Es gab auch neue Spielorte, die, würden wir sagen, in freien Szene-Kategorie gehörten. Leider viele dieser Entwicklungen wurden gekappt aus verschiedensten Gründen. Auch, wie ich erwähnte, also von der politischen Seite gibt es da auch kein Interesse und keine Unterstützung. So dass meine Kolleginnen, die ich auch kenne, zum Teil entweder aufgehört haben oder in die akademische Weg gegangen sind, in Universitäten unterrichten. Es gibt immer noch eine harte Kern, würde ich sagen, die halten, also die versuchen es weiterzuführen. Und ich bin in Kontakt geblieben, aber nie aktiv da gewesen. Wobei dieses Jahr werde ich in Ankara, bin eingeladen vom Goethe-Institut, dort einen Workshop zu geben bei der Hochschule für modernen Tanz.
Was für ein Thema?
Noch kein Thema festgelegt, ehrlich gesagt, es wird eine Woche geben. Ich bin sehr neugierig, die Menschen dort, das sind auch nicht jetzt 25, glaube ich, Studierende vor Ort, die kennenzulernen, weil ich der Meinung bin, also zum Künstlerdasein gehört ja immer ein Idealismus. Aber wenn man in so ein Land wie Türkei das wählt, die sind ganz mutige, idealistische Menschen. Also, und ich werde versuchen, mein Bestes mit denen zu teilen und gemeinsam, ich möchte denen natürlich...
Die Mutigen weiter.
Paar Dinge, genau. Also ich möchte nicht sagen beibringen, sondern mein Wissen mit denen teilen und dann schauen, was sie daraus machen können.
Canan Erek, bis zum 4. Juni sind Sie noch voll eingespannt mit dem Purple Festival in Berlin. Wie geht Ihr Jahr dann weiter? Ist nach dem Festival immer gleich vor dem Festival?
Ja, Sie sagen es. Also ich werde mir im Juni schon eine Pause gönnen, bin aber gerade dabei, eigentlich das nächste Purple Festival, was hoffentlich im Januar 2023 stattfinden kann, vorzubereiten und auch das Heilbronner Festival geht ja weiter im Mai.
Mhm. Neben der künstlerischen und der organisatorischen Arbeit, wie viel Zeit bleibt da für die eigene Bewegung? Also haben Sie so ein tägliches Bewegungsprogramm?
Das minimale Yoga für mich versuche ich jeden Morgen. So halbe Stunde, 40 Minuten. Das ist mein Ritual, würde ich sagen.
Ja. Tänzerin, Choreografin, Kuratorin zweier Festivals und Mutter einer, ich glaube, 19-jährigen Tochter. Wie getaktet ist Ihr Alltag?
Ja, sehr. Ich glaube, wenn man Mutter geworden ist, das ist der Anfang des organisatorischen Talententwicklung. Sonst kommt man nicht hinterher. Ja, sehr getaktet, aber ich plane sehr gerne. Deswegen war ich sehr verwirrt in den letzten 2 Jahren, dass man plant, planisch macht, die nicht so laufen. Dennoch, ja, also ich mag die organisatorische, das ist genauso wie Choreografieren. Da muss man ja auch mit Zeit umgehen und Raum. So ähnlich versuche ich mit meinem Leben umzugehen.
Eng getaktet, aber Sie wirken nicht gehetzt, kann ich bestätigen.
Oh, danke.
Canan Erek, schön, dass Sie sich heute hier zu uns ins Funkhaus bewegt haben und ich danke sehr fürs Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.